In unserer Sendereihe Credo geht es zunächst weiter mit einem Vortrag von Prälat Prof. Dr. Anton Ziegenaus aus Augsburg über die Erscheinungen der Mutter Gottes und ihr Anruf an unsere Zeit. Im Anschluss übertragen wir die Predigt von Stanislav Kardinal Rilko aus Rom, die er zum Abschluss des Kongresses in Fulda am Fest Kreuzerhöhung gehalten hat. Sie hören eine Wiederholung vom Oktober 2008.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den sympathischen Gestalten im Neuen Testament gehört meiner Meinung nach der reiche Jüngling. Er war jung und reich. Zwei auch heute geschätzte Vorzüge. Doch damit begnügte er sich nicht. Ihn kennzeichnet die Frage, was man tun müsse, um das ewige Leben zu erlangen. Jesus verweist ihn auf die Gebote, auf die Gottes- und Nächstenliebe. Der junge Mann fragt, was er selbst tun müsse. Viele wollen nur andere bessern, die Großindustriellen, die Politiker, die Kirche. Ja, wenn ich Papst wäre, so denkt mancher Weltverbesserer, ich würde die Kirche bald in Ordnung bringen und mit ihr die Welt. Statt an die eigene Brust zu klopfen, schlagen wir lieber an die der anderen. Irgendwo muss man doch anfangen zu schlagen. Angesichts der vielen Gesundheitsapostel fragt man sich wirklich, was sollen wir tun? Ist die Frage ehrlich gemeint? Weiß nicht jeder, was er tun soll? Sie haben Mose und die Propheten, wird schon dem in die Hölle verdammten Lebemann im Lukasevangelium gesagt. Aber er meint, wenn jemand von den Toten auferstehen würde, dann müssten auch seine Brüder sich bekehren. Sie wissen, was sie tun sollten, aber wollen es nicht wissen. Die überaus große Anzahl von Marienerscheinungen, die aus den ersten Jahrhunderten berichtet werden, aus den meisten Jahrhunderten berichtet werden, stellt ein einzigartiges Phänomen in der Religionsgeschichte dar. Das Zeugnis ablegt von dem Glauben an Gottes Wundermacht und an die besondere Mittlerschaft und Wirksamkeit der Gottesmutter. So Hermann Leis. Und Leo Schäfzig sagt, die Erscheinung manifestiert die Gegenwärtigkeit der Person und des Wirkens Mariens innerhalb der Geschichte. Trotz der Bedeutung der Marienerscheinungen im Leben der Kirche muss gesagt werden, sie gehören in ihrer theologischen Qualifikation noch in die Reihe der Privatoffenbarungen, der Relevatio Privata auf Lateinisch, und werden von der Kirche, falls sie als echt anerkannt werden, nicht als glaubensverbindlich für die Gläubigen betrachtet. Verbindlich ist nur die sogenannte Relevatio Publica, die offizielle, mit Jesus Christus abgeschlossene Offenbarung. Doch darf nicht übersehen werden, dass in der Neuzeit einige Erscheinungen den Rahmen der Privatoffenbarung, des Privaten, weit überschritten haben und die Bedeutung für die ganze Kirche erlangt haben. Welchen Sinn hat nun eine Erscheinung Mariens und ihre Botschaft, wenn sie nicht im strengen Sinn, im Glauben angenommen werden müsse? Die Botschaften dieser Erscheinungen bringen im Vergleich zur offiziellen Offenbarung, nach der sie beurteilt werden, keine neue Wahrheit, kein zusätzliches Wissen. In der Theologie spricht man vom prophetischen Charakter dieser Botschaften, wobei dieser nicht eine Voraussage über die Zukunft meint, sondern ein Hinweis auf das Gebot der Stunde, auf das, was von der offiziellen Offenbarung her schon bekannt ist, aber zu wenig beachtet wird, sein soll. In Guadalupe erschien 1531 auf dem Mantel der Bild einer Frau die weder ein Indio-Gesicht noch ein weißes Gesicht zeigte, sondern ein Mestizengesicht. Die Jungfrau von Tepeyac trug keine Maske wie eine indianische Göttin. Sie ist die Mutter des Erbarmens. Das Bild stand außerhalb der Reihe von Sieger und Besiegten und öffnete die Bereitschaft für das Evangelium, sodass sich trotz der Grausamkeit der Eroberer zwischen 1531 und 1541 7 bis 8 Millionen Indios taufen ließen. Unter dem Zeichen der Morenita gelang die Synthese der beiden Kulturwelten. Johannes Paul II. Nennt Guadalupe wörtlich das Heiligtum des Volkes von Mexiko und ganz Lateinamerika. Die Erscheinung der Morenita überwand die rassischen und kulturellen Schranken, die sich der Missionierung entgegenstellten. Quantitativ und qualitativ übersteigt diese Erscheinung klar den Rahmen einer Privatoffenbarung. Um die großen Erscheinungen des 19. und 20. Jahrhunderts besser zu verstehen, muss man sich die politische Lage in Europa vor Augen halten. Frankreich litt unter den Folgen der Revolution von 1789. Alle Priester wurden damals gezwungen, den Eid auf die Verfassung abzulegen. Wer es nicht tat, konnte nur im Untergrund weiterwirken und riskierte die Guillotine. Die Göttin Vernunft wurde ausgerufen, ein revolutionärer, im Kern antichristlicher Kalender wurde eingeführt. Napoleon beendete zwar die Revolution, aber sein autokratisches Regime nahm den Papst in Gefangenschaft. Der Glaube erwachte um 1800 zu neuem Leben, denn die Untergrundpriester waren eifrige Kämpfer für den katholischen Glauben. Aber die Tradition des katholischen Glaubenslebens, die Bräuche und Strukturen waren abgerissen. Vor allem auf dem flachen Land war das Leben entchristlicht. In Italien hat der Kampf um die nationale Einheit und damit gegen Kirchenstaat und Papst alle Energie in Anspruch genommen. Die Freimaurer, Garibaldi war ein Freimaurer, führten in Italien, Frankreich und Portugal einen starken Kampf gegen die Kirche. Wir werden sehen, dass durch die Marienerscheinungen der Glaube an die wirkliche Gegenwart Gottes sichtlich gestärkt wurde. Aber nicht nur für die Gegenwart, auch für die Zukunft sollte der Glaube einen Antrieb erfahren. In Fatima wird im Juli 1917 von der Bekehrung Russlands gesprochen, obwohl man von der Oktoberrevolution 1917 noch gar nichts wusste. Auch die Erscheinung im belgischen Borin 1932-33 und Banneux 1933 haben im Hinblick auf die Machtergreifung Hitlers und ihren schrecklichen Folgen einen politischen Bezug. Die Zeitnähe der Marienerscheinungen ist zu beachten. Es geht ihnen nicht nur um das Heil des Einzelnen, sondern sie richten sich an die ganze Menschheit. Nun zur Botschaft einiger Marienerscheinungen der Neuzeit. Die Aufzählung der bekannten im Rahmen der Privatoffenbarung überschreitenden Marienerscheinungen beginnt mit der Erscheinung in der Kapelle der Vizentinerinnen, Rue de Bac, Paris, im Jahr 1830 an Katharina Laboret. Daraufhin wurde die sogenannte wundertätige Medaille geprägt, die millionenfach verbreitet viele Bekehrungen und Wunder hervorgerufen haben. Aus den Edelsteinen an den Händen der unbefleckten Empfängnis strömen Strahlen, welche auf die durch Maria vermittelte Gnade hinweisen. Einige Steine ohne Strahlen mahnen an die Gnaden, um die man nicht gebetet hat. Zu Mariens Füßen die Weltkugel. 12 Sterne umgeben die apokalyptische Frau, die der Schlange den Kopf zertritt. Die Umschrift lautet: O Maria ohne Sünde, empfange bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Auf der Rückseite der Medaille findet sich das Kreuz über einem M und darunter das Herz Jesu, durchbohrt von den Sünden der Menschen und aus Liebe zu uns, und das Herz Mariens, das von Dornen umgeben wird und am Leiden Jesu teilnimmt. Der Grund, weshalb der Erzbischof von Paris die Erscheinung vor Katharina Labouret so schnell anerkannte, war die Bekehrung eines lange verstockten Freimaurers, eines ehemaligen Bischofs, um den er sich intensiv bemüht hatte, aufgrund der Wirksamkeit der wunderbaren Medaille. In Frankreich erschien 1846 erneut auf dem Berg La Salette die Gottesmutter zwei Hirtenkindern. Die schöne Gestalt weinte bitterlich über das Fluchen, die Entheiligung des Sonntags und drohte eine Hungersnot an. Die Entchristlichung des Landes wurde schon geschildert. Das bitterliche Weinen zeigt den Kummer der Mutter über die Glaubenslosigkeit ihrer Kinder. Die schöne Frau schließt mit den Worten: Nun, Kinder, teilt dies dem ganzen Volk mit. Der Bürgermeister verbringt Stunden damit, die Kinder zum Widerruf zu bewegen. Er macht Drohungen und Versprechungen. In der Mitte steht das Kreuz, die Sonntagsheiligung und die Aufforderung zum Gebet. Die Rosengirlande um den Kopf, über das Schultertuch und den Füßen werden auf die drei Rosenkranzgeheimnisse hingedeutet. In den Monaten und Jahren danach zogen zu Tausenden die Pilger hinauf, beichteten und empfingen die Kommunion. Zum Jahrestag waren 50 bis 100.000 Pilger auf dem Berg. La Salette wurde zu einem Gnadenwunder. Die Mutter führte Tausende zu ihrem Sohn. Und nun die großen Marienerscheinungen und ihre Botschaft Lourdes und Fatima. Aus zeitlichen Gründen kann unmöglich auf alle kirchlich anerkannten Marienerscheinungen und ihre Botschaft eingegangen werden. Sie sind knapp ein Dutzend. Deshalb seien die zwei großen und bekanntesten der Neuzeit, Lourdes und Fatima, hervorgehoben. Lourdes, der Ort in den Pyrenäen, wo 1858 Maria erschienen ist, ist wohl der meistbesuchte Wallfahrtsort. Es kommen täglich ca. 7 Millionen. Heuer wurde diese Zahl schon im Juni erreicht. Jedoch ist die Botschaft von Lourdes knapper. Den Ekstasen Bernadettes gilt das Interesse. Auffällig sind die Heilungswunder, die ganz allgemein festgestellt werden. Während man in der Öffentlichkeit Europas die Kranken eher versteckt, werden sie hier in die Mitte gestellt. In Fatima im Jahr 1917 erreicht die Erscheinung geradezu kosmische Ausmaße, nicht nur wegen des Sonnenwunders, sondern auch in politischer Hinsicht. Stichworte: Weihe Russlands, Zweiter Weltkrieg. Vor allem aber ergeht in Fatima ein sehr entschiedener Anruf an die Menschen zu Gebet und Buße. Inhaltlich ist beiden Erscheinungen zu eigen, das Ewige über die Zeitliche zu stellen. Das Eingangsthema vom 13. Mai 1917 gibt wohl das Leitmotiv an. Papst Benedikt der 16. stellt in seiner Hoffnungsenzyklika fest, dass in der Neuzeit die christliche, von Gott geschenkte übernatürliche Hoffnung durch den Fortschrittsglauben ersetzt wird. Es bedürfe dann keines Erlösers mehr. Auf Lucias Frage am 13. Mai, woher kommen Sie, also am ersten Erscheinungstag, woher kommen Sie, antwortete die Erscheinung, ich komme vom Himmel. Nach der Aufforderung, die nächsten 6 Monate hierher zu kommen, kommt Lucia wieder zum Thema zurück, das sie offensichtlich nicht loslässt. Komme ich auch in den Himmel? Und Jacinta? Und Francisco? Nachdem diese Fragen bejaht wurden, fragt Lucia nach 2 verstorbenen Freundinnen. Ist Maria das Neves schon im Himmel? Jawohl. Und Amelia? Sie bleibt bis zum Ende der Welt im Fegfeuer. Dann die entscheidende Frage. Wollt ihr euch Gott darbringen, um alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird, zur Sühne für alle Sünden, durch die ihr beleidigt wird, und als Bitte um die Bekehrung der Sünder? Ja, wir wollen es. Ihr werdet also viel leiden müssen, aber die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Am 13. Juni, offensichtlich ganz fasziniert von der Schönheit der Frau, spricht Lucia ihre Himmelssehnsucht aus. Ich möchte Sie bitten, uns in den Himmel mitzunehmen. Am 13. Juli fordert die Frau die Kinder auf, opfert euch für die Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt, Jesus, ich tue das aus Liebe zu dir. Für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne der Sünden gegen das unbefleckte Herz Maria. Und dann sehen die Kinder die Schrecken der Hölle. Die Umgebung hörte einen Schmerzensschrei Lucias. Wenn eingangs gesagt wurde, die Bedeutung der Marienerscheinungen liege nicht in der Offenbarung einer zusätzlichen Wahrheit, da mit Christus die Offenbarung abgeschlossen ist, sondern im Prophetischen, das heißt im Hinweis auf das Gebot der Stunde, auf das, was von der offiziellen Offenbarung her schon bekannt ist, aber nicht oder zu wenig beachtet wird. So heißt dies ganz konkret, mancher mag erschüttert darüber sein, dass Amelia bis zum jüngsten Tag im Fegfeuer sein muss, wo man doch heute schon bei der Beerdigung die Leute heilig spricht. Und dann, dass es sogar eine Hölle geben soll. Für viele sind solche Vorstellungen gute Gründe, die Echtheit der Erscheinung von Fatima zu verneinen. Aber auch das Neue Testament spricht von der Hölle und warnt davor. Vor allem aber hat der Gedanke an den Himmel die Kinder so stark beeindruckt. Insofern will Fatima keine Angst verbreiten. Wegen der Höllenvision lehnen zwar einige diese Echtheit ab. Fatima will die Freude in die Mitte stellen. Die Sorge, das ewige Heil nicht zu erreichen, wirkte bei den Kindern nicht als Niedergeschlagenheit, sondern wirkte als opferbereite Liebe. Das heißt, zum Opfern für die Bekehrung der Sünder. Dazu haben Leugner der Hölle, die sagen, das gibt's gar nicht, kein keinen Grund. Warum soll ich ein Opfer bringen, dass jemand nicht verdammt wird? Warum soll ich beten, wenn es das gar nicht gibt? In den Botschaften der Rosenkranzkönigin, wie sie sich selbst bezeichnete, fällt die ständige Mahnung zum Rosenkranzgebet und zum Opfer auf. Für die Kenner der Schriften ist es unbestritten, dass der große Opferwille der Kinder und der Bußgeist von der Höllenvision angeregt war, um Sünder zu bekehren. Am meisten wurde Jacinta zur Opferbereitschaft durch die Höllenvision angeregt. Lucia schreibt, die Vision von der Hölle hatte Jacinta dermaßen mit Entsetzen erfüllt, dass alle Bußübungen und Abtötungen ihr wie nichts erschienen, wenn sie nur einige Seelen aus der Hölle bewahren konnte. Als Jacintas Bruder Francisco im Sterben lag, gab sie ihm ihre Empfehlung mit, wörtlich, grüße unseren Herrn und unsere liebe Frau von mir und sage, dass ich alles erdulde, was sie wünschen, um die Sünder zu bekehren und dem unbefleckten Herzen Mariens Sühne zu leisten. Hinter den Opfern und Leiden stand die Liebe zu Jesus und seiner Mutter. Und in dieser Liebe haben die Seherkinder für die Sünder geopfert. Der unaufgeklärte Mensch von heute kann mit Sünde nichts anfangen. Sie hat nichts mehr mit Gott zu tun. Man sündigt höchstens gegen die Figur, wenn man zu viel hat. Und zu viel ist. Die Erlösungstat Christi führt uns auch das Gewicht der Sünde vor Augen. Karl Barth sagt einmal, erst wenn wir das eingesehen haben, was unsere Versöhnung Gott kostet, in der Person seines Sohnes sich selbst, dann ist es aus mit dem gemütlichen Leichtsinn, der alles mit menschlicher Schwäche entschuldigen möchte. Wir wissen auch heute nicht mehr, was Sühne ist und fragen angesichts des Sühnetodes Jesu verständnislos, ob denn Gott ein Buchhalter sei, der für alles Ausgleich verlangt. Wer aber nicht mehr um Sühne weiß, kann das Leid nicht erklären und wird nur den Ausweg zur Sterbehilfe kennen, wenn die Schmerzen zu groß werden. Wir lösen unsere Probleme mit Töten. Fatima weist auf eine andere Richtung, auf die Nachfolge Christi und die erlösende Annahme des Kreuzes in Liebe. Haben wir nicht viel verlernt, viel vergessen? Brauchen wir nicht diesen Anruf von oben? In Lourdes ist die Botschaft knapper, aber ähnlich. Jeder Mensch strebt nach Glück. Im Hinblick darauf wurde Bernadettes Blick auf die Ewigkeit gelenkt, wenn die Dame ihr sagt, ich verspreche Ihnen nicht, Sie in dieser Welt glücklich zu machen, aber in der anderen. Bernadette erlebte die Erscheinung in Ekstase, in der sie so weggetreten war, dass sie das Feuer unter der Hand, von einer Kerze kommend, nicht spürte. Wie die Fatima-Kinder war auch sie von der Sehnsucht ergriffen, die man wohl Himmelssehnsucht nennen dürfte. Angesichts der Anmut dieser Dame kam Bernadette der Alltag traurig und farblos vor. Während der Ekstase betete das Mädchen den Rosenkranz, und zwar allein, nicht mit der Dame, denn Maria konnte sich nicht selbst grüßen. Erst beim Ehre sei dem Vater betete sie mit. Sie ließ aber den Rosenkranz durch die Finger gleiten. Die Teilnehmer an der Grotte von Massabielle erlebten nur die Ekstatikerin. Die Thematik gleicht der von Fatima. Aufforderung zur Buße und zum Gebet für die Bekehrung der Sünder. Fatima und Lourdes brechen die Verhaftung dieses Lebens an nur irdische Erwartungen, die Sündenverfallenheit auf, lenken den Blick auf die Schönheit des kommenden Lebens, wecken die Freude am Glauben und die Liebe zu Gott, obwohl Buße, Umkehr und Opfer nicht angenehm sind und der menschlichen Natur schwerfallen. Deshalb wollen wir Menschen nichts vom Buße wissen. Aber das ewige Leben ist jeden Einsatzes wert, auch des Betens und Leidens für andere. Aber nicht unser Einsatz erneuert die Welt, sondern die Gnade, die erbetet und erlitten werden muss. Das Zweite Vatikanum erinnert auch an diese vergessene oder verdrängte Wahrheit, wenn sie in Bezug auf die Krankensalbung feststellt, wörtlich, durch die heilige Krankensalbung empfiehlt die ganze Kirche die Kranken dem Leidenden und verherrlicht dem Herrn, dass er sie aufrichte und rette, ja sie ermahnt, sich bewusst mit dem Leiden und Tod Christi zu vereinigen und so zum Wohl des Gottesvolkes beizutragen. Wenn jemand gestorben ist, trösten sich oft die Angehörigen mit den Worten, jetzt ist er erlöst. Gemeint ist vom Leiden. Fatima will uns im Sinn des Neuen Testaments vor leichtfertigem Heilsoptimismus warnen. Die Kirche müsse rufen, stellt einmal die bekannte Demoskopin Nölle Neumann fest. Der Anruf Mariens an unsere Zeit mahnt uns zum Gebet, vor allem des Rosenkranzes. Bei allen diesen Marienerscheinungen wird zum Gebet gemahnt und meistens zum Rosenkranz. Und dazu die ewige Berufung zu bedenken. Auf Jesus blickend, der für andere gestorben ist, soll die Sünde als die tiefste Not erkannt werden und die Bereitschaft für andere zu tragen. Nicht nur für die irdischen Bedürfnisse, sondern auch für das ewige Heil des Menschen haben wir Verantwortung. Dieses Leben der Buße ist düster, mag jemand meinen. Wirklich? Die Kinder von Fatima, La Salette und Bernadette waren keine traurigen Gestalten. Sie haben es in Liebe getan und ein Liebender verzweifelt nicht, sondern nimmt an, während einer Zeit, die diese Botschaft ablehnt, zum Thema Leid nur noch Todesspritze einfällt. Bleibt niemand etwas schuldig, außer gegenseitige Liebe, mahnt der Apostel Paulus. Kann man dem Nächsten nicht auch das Leiden füreinander als in Liebe schuldig bleiben? Die Seherkinder von Fatima haben es uns vorgemacht. Die Orte, an denen Maria in der Welt erschienen ist, sind Orte der Gnade, des Gebets und der Sakramente, vor allem der Beichte und der Eucharistie. Die Gegner haben mit allen Mitteln versucht, mit Spott und Hohn und sogar mit Terror. In Fatima sprengten die Freidenker und Freimaurer sogar die erste Kapelle in die Luft. Die waren die ersten Terroristen. Sie haben so gegen die Echtheit ankämpfen wollen. Maria, die damals den Erlöser gebracht hat, zeigt auch heute noch ihre Wirkkraft in der Geschichte. Die Geschichte der Anerkennung der Echtheit von Lourdes und Fatima kann auch in unserer Situation Zuversicht wecken. Unser Glaube ist froh, hat aber einen Ernst. Entgegen dem Pessimismus wollen die Erscheinungen Gottes wie der Hinweis, wollen die Erscheinungen Mariens wie der Hinweis auf die Bekehrung Russlands oder die belgischen Erscheinungen um 1933 zeigen oder auch die Erscheinung in Gibeo 1981 in Ruanda vor dem grausamen Krieg in Ruanda. Sie wollen zeigen, dass es eine Rettung gibt. Papst Johannes Paul II. Schrieb die Rettung im Attentat der Hilfe der Gottesmutter zu und ließ die herausoperierte Kugel in die Krone der Gottesmutter in Fatima einlöten. Wer den Widerstand und die Aggressivität der Freimaurer gegen die Echtheit der Erscheinung von Fatima bedenkt, wird insgesamt zuversichtlich sein. Zumal im Hinblick auf die Sünden und die Nöte in der Welt. Maria versicherte, dass am Ende ihr unbeflecktes Herz triumphieren werde. Meine Damen und Herren, die Marienerscheinungen geben die Lösung der Nöte unserer Zeit an. Die Nöte unserer Zeit sind Sünde. Die tiefste Not des Menschen ist die Sünde. Von ihr hat uns Jesus erlösen wollen und deshalb ist er gekommen. Sünde. Wir haben jetzt so viele Themen schon angeschnitten. Es wurde immer von Abtreibung gesprochen, von der Verbesserung der Schöpfung durch die Technik und die Medizin. Das Heilmittel ist Gebet, Umkehr, Opfer. Rosenkranz. Gebetsgruppen sind heute häufiger als früher. Und vielleicht können Sie sich überlegen, um nun nicht einfach da über die Köpfe hinweg zu reden. Vielleicht können Sie sich überlegen, ob Sie nicht selber sich vornehmen, den Rosenkranz zu beten. Täglich? Ja. Und ob Sie nicht, manche von uns sind schon höheren Alters und haben dieses oder jenes Wehwehchen, ob man nicht ganz bewusst etwas aufopfert. Francisco, der Mystiker, so sagt man unter den Seherkindern von Fatima, fragt einmal seine Schwester Jacinta, hast du das aus Liebe getan? Und dann sagt er, sag es dem Heiland, dass du es aus Liebe zu ihm tust. Keine große Themen, keine große Philosophie. Jeder kann das lernen und durchführen. Die Kinder von 9 und 10 Jahren in Fatima haben das besser verstanden als mancher studierte Wasserkopf von heute. Aber nicht unser Wille und unser Opfer macht es aus. Entscheidend ist, dass wir an die Gnade glauben. Meine Damen und Herren, wenn man die Geschichte nach den Erscheinungen liest, dann muss man sich wundern, dass überhaupt diese Erscheinung der Glaube sich durchgesetzt hat. Portugal war in der Hand der Freimaurer und Liberalen. Und die haben Soldaten geschickt, um die Leute zu hindern, an den Erscheinungsort zu gehen. aber die Soldaten haben nichts erreicht. Die Gnade ist das Entscheidende. Das heißt, die Mutter Gottes ist bei uns, auch in unserer Zeit, wo wir immer meinen, es ginge nicht mehr voran. Aber es wird von uns etwas erwartet. Gebet, Opfer, Buße und hast du es in Liebe getan? Dankeschön.
Sie hören Radio Horeb. In unserer Sendereihe Credo hörten Sie zuvor einen Vortrag von Prälat Professor Dr. Anton Ziegenaus aus Augsburg über die Erscheinungen der Mutter Gottes und ihr Anruf an unsere Zeit. Der Vortrag wurde gehalten beim Kongress Freude am Glauben 2008. Weiter geht es nun in Credo mit der Predigt von Stanislav Kardinal Rilko aus Rom, die er zum Abschluss des Kongresses in Fulda am Fest Kreuzerhöhung gehalten hat. Die Erstsendung erfolgte im Oktober 2008.
Liebe Brüder und Schwestern, am Sonntag feiert die Kirche das Hochfest der Kreuzerhöhung. Es ist ein wichtiger Gedenktag. An jeden von uns ergeht der Aufruf, das große Geheimnis des Karfreitags neu zu erleben. Das Geheimnis des Leidens und des Erlösertodes Christi. Gemeinsam mit der ganzen Kirche wenden wir also unseren Blick zum Kreuz und sagen: Dein Kreuz, o Herr, verehren wir und deine heilige Auferstehung preisen und rühmen wir, denn sie durch das Kreuz, das Holz des Kreuzes, kam Freude in alle Welt. Es ist eine glückliche Fügung, dass euer Kongress Freude am Glauben genau heute zu Ende geht. Denn im Kreuz unseres Herrn konzentriert sich wie im Brennpunkt einer Linse das Wesentliche des christlichen Glaubens. In der Taufe wurden wir mit dem Kreuz bezeichnet. Und das Kreuz begleitet uns unser ganzes Christenleben hindurch, von der Geburt bis zum Tod. Als das unauslöschliche Zeichen der Jünger Christi, all derer, die dem gekreuzigten und auferstandenen Christus angehören, bezeichnet das Kreuz unsere tiefste Identität. Der heilige Paulus schreibt: Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen. Der heutige Wortgottesdienst ist wie eine Einführung in das Geheimnis des Kreuzes. Im Evangelium bringt Jesus eine Anspielung auf eine Episode während des Auszugs des auserwählten Volkes aus Ägypten und zeigt uns damit das Kreuz auf als Mittel für den Loskauf des ganzen Menschengeschlechtes, das in der Versklavung der Sünde verstrickt ist. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und im Brief an die Philipper weist Paulus auf das Paradox des Kreuzes hin. Das Schafott der tiefsten Verdemütigung wird zum Symbol des Lebens, des Sieges und des Ruhmes ohne Ende. Paulus schreibt, Christus Jesus entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. So ist das Kreuz für Christus gleichsam der Königsthron. Jesus regiert vom Kreuz aus. Die Präfation des heutigen Hochfestes stellt schließlich das Kreuz als Lebensbaum dar. Du hast das Heil der Welt auf das Holz des Kreuzes gegründet. Vom Baum des Paradieses kam der Tod. Vom Baum des Kreuzes erstand das Leben. Der Feind, der am Holz gesiegt hat, wurde auch am Holze besiegt durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus und sein Evangelium bringen die Logik der Welt durcheinander, verwirren unsere menschlichen Argumente. Darum ist das Maßnahmen an der Wahrheit des Kreuzes ein wesentlicher Echtheitsnachweis für unser Christsein. Das haben die Kirchenväter gut verstanden. Von denen einer schrieb, niemand schäme sich also der heiligen und ehrwürdigen Zeichen unserer Erlösung, des Kreuzes, das die Zusammenfassung und der Höhepunkt aller unserer Güter ist, durch das wir leben und das sind, was wir sind. Du darfst deshalb das Kreuzzeichen nicht nur einfach mit den Fingern machen. Zuerst musst du es mit brennendem Glaube in dein Herz eingravieren, einschreiben. Liebe Brüder und Schwestern, es ist nicht leicht, sich mit der Wirklichkeit des Kreuzes zu messen. Der heilige Paulus sagt, wir verkünden Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Christen, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Weiter sagt er, denn viele, von denen ich oft zu euch gesprochen habe, doch jetzt unter Tränen spreche, leben als Feinde des Kreuzes Christi. Das Kreuz ist Anstoß und Torheit, auch in den Reihen der Christen. Das Ärgernis des Kreuzes. Ist es heute nicht auch so? Die postmoderne Kultur sagt ihr unmissverständliches Nein zum Kreuz und errichtet Altäre für die Macht, für den Genuss, für den Erfolg um jeden Preis, für eine falsch verstandene Freiheit, die weder Regeln noch Grenzen kennt. Selbst bei den Christen gibt es solche, die die radikalen Forderungen des Evangeliums gerne zensieren möchten, indem sie diese verwässern und vergessen, dass es ohne Kreuz kein Evangelium gibt. Wer das Kreuz am Horizont des Lebens, des christlichen Lebens auslöscht, wird zum Verräter am Evangelium. Seit 2000 Jahren wiederholt Christus den Seinen. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Papst Benedikt der 16. hat es kürzlich nochmals ins Gedächtnis gerufen und sagte, so steht es auch für die Christen, nicht in deren Belieben das Kreuz zu tragen, sondern es ist eine Sendung, die wir in Liebe annehmen müssen. Liebe Brüder und Schwestern, das Kreuz ist das wahre Buch der göttlichen Weisheit. Ein Buch, in dem wir Christen oft lesen müssen. Es spricht uns von dem Gott, an den wir glauben. Und es spricht uns auch von uns. Denn im Kreuz finden wir die Antworten auf die Fragen und die tiefsten Sehnsüchte des menschlichen Herzens. Es belehrt uns, wer Gott ist und wer wir sind, was das Leben ist, und was der Tod, was die Liebe ist, was der Sinn des Leids ist, dass niemandem erspart bleibt, was die Sünde ist. Das Kreuz drückt das tiefste Wesen Gottes aus, Liebe. Er sagt uns, wie Gott uns liebt, bis zur Vollendung, bedingungs- und grenzlos, bis zum Kreuz. In seiner Enzyklika Spes Salvi schreibt Benedikt der 16. Der Mensch braucht die unbedingte Liebe. Er braucht jene Gewissheit, die ihn sagen lässt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn es diese unbedingte Liebe gibt, mit ihrer unbedingten Gewissheit, dann, erst dann, ist der Mensch erlöst. Beim Betrachten des Kreuzes erklärt der Heilige Vater, sind wir Gottes gewiss geworden und seiner Liebe, was auch immer in unserem Leben geschieht, auch in den Niederlagen und dem bittersten Leid. Wenn wir das Kreuz anschauen, sind wir sicher, dass Gott kein fernes Wesen ist, sondern der Emmanuel, der Gott mit uns. Das Kreuz ist wahrhaft der Anker unserer Hoffnung, die große Hoffnung, die nie enttäuscht. Das Kreuz, liebe Brüder und Schwestern, versichert uns, dass die verwundbare Kraft der Liebe letztlich siegen wird. Das ist die Sicherheit, die wir so notwendig brauchen in diesem Europa, das die eigenen christlichen Wurzeln leugnet und Gott ablehnt und dadurch sich selbst zu zerstören droht. Menschlich gesprochen scheint die Sache Gottes heute auf vielen Gebieten zu scheitern. Aber Gott versagt nicht. Der Papst lehrt uns, Gott scheitert zunächst immer. Er lässt die Freiheit des Menschen stehen und die sagt immer wieder Nein. Aber Gottes Fantasie, die schöpferische Kraft seiner Liebe, ist größer als das menschliche Nein. Durch jedes menschliche Nein wird eine neue Dimension seiner Liebe entbunden und findet er einen neuen, größeren Weg, sein Ja zum Menschen, zu seiner Geschichte und zur Schöpfung zu verwirklichen. Er macht daraus neue Möglichkeiten größeren Erbarmens. Und seine Fantasie, so schreibt der Heilige Vater, und seine Fantasie ist unerschöpflich. Er scheitert nicht, weil er immer neue Weisen findet, zu den Menschen zu gehen und sein großes Haus weiter zu öffnen, dass er ganz voll werde. Der höchste Ausdruck dieser Fantasie der Barmherzigkeit Gottes, seines endgültigen Ja zum Menschen, ist gerade das Kreuz des Herrn. Es versichert uns, dass Christus, der große Bettler vor den Toren des Menschenherzens, nie aufhören wird, an die Tür unseres Lebens zu klopfen. Es versichert uns, dass Christus, der gute Hirt, nie davon ablassen wird, das verlorene Schaf zu suchen. Und wir Christen sind gerufen, seine Werkzeuge in dem Erlösungswerk zu sein, das sich heute vor unseren Augen verwirklicht. Ich denke, die Botschaft, die euer Kongress bringt, ist eben diese. Gott scheitert nicht, auch wenn es den Anschein hat. Denn Jesus Christus hat durch sein Kreuz und seine Auferstehung die Sünde und den Tod besiegt. Und das ist die grundlegende Voraussetzung für unsere Aufgabe als Christen, nämlich mit der Kirche Zukunft zu gestalten. Beten wir darum mit dem heiligen Leo dem Großen. O wunderbare Macht des Kreuzes, o unaussprechlicher Ruhm der Passion, in der sich das Gericht des Herrn, das Urteil der Welt und die Macht des Gekreuzigten wieder vereint finden. Herr, dein Kreuz ist die Quelle aller Segnungen und Ursache aller Gnaden. Durch das Kreuz wird den Gläubigen die Kraft in der Schwachheit zuteil, der Ruhm in der Erniedrigung, im Tod das Leben. Amen.
Sie hören Radio Horeb. In unserer Sendereihe Credo hörten Sie zuerst einen Vortrag von Prälat Professor Dr. Anton Ziegenaus aus Augsburg über die Erscheinungen der Mutter Gottes und die Anrufe an unsere Zeit. Zuletzt hörten Sie die Predigt von Stanislav Kardinal Rilko aus Rom, die er zum Abschluss des Kongresses in Fulda am Fest der Kreuzerhöhung gehalten hat. Die Erstsendung erfolgte im Oktober 2008. Wenn Sie diese Sendungen noch einmal hören wollen, können Sie eine CD anfordern bei unserem CD-Dienst. Er ist morgen ab 9 Uhr wieder für Sie zu erreichen. Wenn Sie aus Deutschland anrufen, wählen Sie die 0700 7525 7520. Außerdem können Sie diese Sendung von unserer Homepage herunterladen unter horeb.org.